Ihr Lieben, ja, ich weiß, wir sind eigentlich mitten in der neuen Staffel zu den Grundlagen des christlichen Glaubens, mitten dabei, euch ein Sechs-Gänge-Menü zu servieren. Und jetzt gibt's doch eine Unterbrechung der Mahlzeit mit der letzten Spezialfolge schon, die live aufgenommen wurde. Und jetzt kommt noch einmal eine Spezialfolge, weil wir einfach so oft eingeladen wurden zu Live-Aufnahmen in den letzten Wochen. Und heute kommt etwas ganz Besonderes. Die Folge haben wir an einem Studientag in Bern aufgenommen. Ihr werdet das gleich merken, der Studientag, der wurde zur Verabschiedung von Matthias Zeindler organisiert. Matthias hat viele Jahre systematische Theologie gelehrt an der Universität Bern und als Hoftheologe, Cheftheologe, als Leiter des Bereichs Theologie ganz offiziell der Reformierten Kirche Bern Jura Solothurn gearbeitet. Und anlässlich seiner Pensionierung wurde dieser Studientag veranstaltet und man merkt, Matthias glaubt immer noch an die Kirche und er hat 7 Thesen verfasst zur Zukunft der Kirche und wir hatten Lust, diese Thesen kritisch zu diskutieren in dieser Folge. Wenn ihr die Thesen mitlesen möchtet, dann könnt ihr auf die Podcast-Beschreibung klicken. Jetzt also viel Spaß mit dieser Spezialfolge, die eben mit der Frage ringt, ob und unter welchen Voraussetzungen Kirche überhaupt noch eine Zukunft hat.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben
und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts Ausgeglaubt und liebe Anwesende, herzlich willkommen zu dieser besonderen Aufnahme, zu dieser Spezialfolge zum Thema Auf Gottes Zukunft hoffen. Wir sind hier in wunderschönen Räumlichkeiten und auf einem blauen Samtsofa vor einem wunderbaren Publikum versammelt. Und wir beziehen uns heute auf 7 Thesen, die Matthias Zeindler formuliert hat zur Zukunft der Kirche. Dieser ganze Tag, an dem wir hier zugegen sind, ist zu seinen Ehren veranstaltet und wir beziehen uns auf diese These und werden die für euch natürlich auch in der Podcast-Beschreibung abdrucken, damit ihr mit nachlesen und mitdiskutieren könnt. Stefan, wo fangen wir an? Bei der ersten?
Nein, ich würde etwas weiter oben anfangen, weil Matthias hat diese Thesen unter ein Motto gestellt. Und dieses Motto will ich kurz vorlesen. Das heißt nämlich, man dient Gott auch durch Nichtstun, ja durch keine Sache mehr als durch Nichtstun. Es ist aus einem Brief, den Martin Luther an seinen Freund geschrieben hat, führt dann nachher aus, dass deswegen auch der Sabbat so wichtig sei etc. Aber das ist schon mal ein ziemlich steiler Einstieg, wenn es so darum geht, auf welche Zukunft man eigentlich setzen will und was einem dabei Hoffnung gibt.
Ich fand das recht frech eigentlich, ja. Also so Thesen einzuführen mit dem Aufruf, nichts zu tun, wenn es um die Zukunft der Kirche geht. Das könnte man auch falsch verstehen und ich habe mir sagen lassen, dass Matthias Zeindler eine durchaus arbeitsame und fleißige Person ist. Also als Aufruf, die Hände einfach in den Schoß zu legen, ist es wahrscheinlich dann doch nicht gemein.
Ja, aber man kann schon sagen, die Kirchenverwaltung hat ein Imageproblem, oder? Das nicht besser wird mit solchen Sätzen. Aber das ist nicht das einzige Missverständnis, das in diesen Thesen auftauchen könnte. Und das wissen wir sogar empirisch untersucht, Manu. Weil heute Morgen, als du noch nicht da warst, haben sämtliche Leute, die du jetzt hier siehst, die Chance gehabt, Punkte zu verteilen, und zwar rote und grüne Punkte zu Thesen, die ihnen entweder gefallen oder die sie besonders schwierig finden, die sie so ein bisschen, vielleicht sogar, sagen wir jetzt mal, positiv herausfordern, negativ gesagt ärgern. Und weißt du, welche These hat am meisten rote Punkte gekriegt?
Sag's mir.
Ja, es ist die erste These. Die erste These heißt, Kirche ohne Zukunft. Kirche, zumindest in Westeuropa, zweifelt an ihrer Zukunft. Dem steht die Zusage des Auferstandenen entgegen, dass er bei den Seinen bleiben werde bis an der Weltende, Matthäus 28, 20. Zweifel der Kirche an ihrer Zukunft ist faktisch Zweifel an Gottes Treue. Kannst du dir vorstellen, was die Leute aufgeregt hat?
Ja, das hat mich ja auch getriggert.
Ja, erklär mal.
Ja, natürlich so. Die Frage ist ja, ich meine, da werden wir ja auch drauf zurückkommen. Die Frage ist ja, was ist gemeint unter Kirche? Was ist hier die Vorstellung? Ist es ein theologischer, ein dogmatischer Begriff von Kirche, der da gemeint ist? Dann würde ich natürlich sagen, Kirche im Sinne des Reiches Gottes, Kirche im Sinne der Gemeinschaft von Menschen, die irgendwie in der Nachfolge von diesem Jesus Christus stehen. Da würde ich auch sagen, da habe ich jetzt eigentlich, bin ich relativ zuversichtlich, dass das auf dem Globus nicht einfach ausgelöscht wird. Wenn man das jetzt allzu schnell identifiziert mit einer institutionellen Verfasstheit von Kirche oder sogar mit der reformierten Kirche, dann würde ich sagen, naja, es kann ja auch kerngesund sein an der Zukunftsfähigkeit einer institutionell verfassten Kirche zu zweifeln, und man kann das auch tun mit einem sehr intakten Glauben an Gott und an sein Wirken in dieser Welt.
Mhm. Matthias hat heute seine Thesen damit eröffnet, dass er gesagt hat, das, was jetzt kommt, ist nicht besonders praktisch. Es ist eher theoretisch, also so theologisch, systematisch in Abstand zum Alltag. Und es ging ihm darum zu fragen, was tut Gott, was tut die Kirche und was tut der Mensch eigentlich dabei? Ich glaube, diese erste These ist deswegen so herausfordernd und schwierig, weil sie ganz selbstverständlich etwas zusammennimmt, was wir uns seit der Reformationszeit angewöhnt haben, es ganz deutlich zu trennen. Nämlich diese Idee, du hast sie ja jetzt auch schon eigentlich implizit erwähnt, einer sichtbaren Kirche. Also es ist die Kirche mit Kirchturm, eine Institution, die tolle Löhne bezahlen kann, die Kopien herstellen kann, die dir einen Computer zur Verfügung stellt und einen Arbeitsplatz. Und auf der anderen Seite eine Kirche, bei der man sagen müsste, die gibt's eigentlich schon seit jeher, durch die ganze Geschichte überall auf der Welt. Sie findet auch außerhalb der institutionalisierten Kirche statt, und nicht alles, was zur Institution Kirche gehört, ist dann auch Teil dieser unsichtbaren Kirche etc. Und das wird ja in diesem ersten Teil total zusammengenommen.
Also zumindest kann man das so lesen. Und ich finde, in diesem theologischen Verständnis oder in diesem, wie hast du das genannt, grundsätzlichen Verständnis einer, ich mag diese Bezeichnung unsichtbar nicht so richtig gerne, aber
da schlägt der Freikirchler durch, der ehemalige, oder der alles dafür gegeben hat, sichtbar zu sein und gehört und gesehen zu werden.
Ja, ich weiß nicht genau, woher das Bauchgefühl kommt, aber ich meine, in diesem Sinne würde ich sagen, ist das ja sogar wichtig, dass man sich das auch immer wieder irgendwo zuspricht oder einander zuspricht, dass man so sich das auch abbringt, weil es gibt ja doch auch viel Frustration über verkrustete Strukturen, über verstaubte Verhältnisse, über eine gewisse Veränderungsresistenz in kirchlichen, gerade in institutionell kirchlichen Kreisen, und sich dann so diesen Glauben abzuringen und zu sagen, nein, es ist jetzt aber nicht einfach, es muss nicht einfach so weitergehen, bis wir irgendwann das Licht löschen, sondern es kommen noch neue Ideen, und solange Menschen irgendwie am Vertrauen an Gott festhalten, wird sich Kirche auch immer irgendwie neu manifestieren. Also, weißt du, mir ist das in den Sinn gekommen, Jurassic Park, der erste und der beste Teil, als der Jeff Goldblum in dieser Rolle dieses genialischen Wissenschaftlers, der beobachtet da ja die Dinosaurier auf dieser Insel, und dann beruhigt man ihn, ja, du brauchst keine Angst zu haben vor der Entwicklung, das sind alles weibliche Dinosaurier und die quasi haben keinen männlichen Gegenpart und die sind nicht alleine lebensfähig, die sind abhängig von den Wissenschaftlern, die sie quasi aufgezogen haben und so, und dann sagt er doch diesen Satz, life will find its way oder so irgendwie. Das Leben wird sich seinen Weg bahnen. Und so kommt es ja dann auch in dem Film. Und ich finde, das ist mir in den Sinn gekommen, als ich über die These nachgedacht habe. So dieses gesunde Vertrauen oder diese Überzeugung, ja, das Reich Gottes, die Gegenwart Gottes wird sich ihren Weg bahnen, auch wenn vielleicht institutionelle Formen von Kirche in Niedergang begriffen sind. So.
Okay. Das finde ich heilsam irgendwie.
Also soweit kann ich mitgehen. Ich habe ja den Verdacht, dass Matthias Zeindler hier eigentlich etwas ganz Freches gemacht hat, was aber so freundlich und in einer dogmatischen Sprache daherkommt, dass es gar nicht so wirklich auffällt. Wenn er sagt, na ja, also diese Kirche in Westeuropa, die an ihrer Zukunft zweifelt, der gilt doch eigentlich die Zusage des Auferstandenen. Aber also wenn sie daran zweifelt, dann müsste das ja ein Zweifel an Gottes Treue sein. Könnte man sagen, ja, oder was könnte es noch sein? Vielleicht könnte es ja auch ein Selbstzweifel sein. Könnte ein Zweifel sein, der sich darauf bezieht, ob man denn als diese bestimmte Institution Kirche überhaupt zu den Seinen gehört, bei denen er bleibt bis an der Weltende. Das könnte ja auch sein. Und dann hätten wir, also wenn wir Matthias Zeindlers erste These so lesen würden, könnte man sagen, das ist vielleicht ein Protest gegen diese Unterscheidung zwischen einer unsichtbaren und zwischen einer sichtbaren Kirche. Ich meine, die haben wir in der Reformation ganz groß promoted und das war ein guter Trick gegen Rom, weil man damit eigentlich sagen konnte, na ja, ihr könnt nicht mit eurer Sukzession, eurer Kirchenstruktur, eurer Kirchenlehre quasi bestimmen, wer dazugehört und wer nicht. Und deswegen war die unsichtbare Kirche eigentlich schon eine gute Idee, weil man damit zeigen konnte, naja, nicht alles, was ihr meint, was Kirche ist, ist wirklich Kirche. Ja, so ein bisschen Perspektive vom Ende her. Er wird euch dann schon sagen, ob ihr dazugehört habt oder nicht. Und die andere Schneise, die dadurch frei wird, ist natürlich, dass man sagen kann, naja, wir können ja Kirche sein. Nämlich, wenn wir eine Kirche sind, die sich unter diese Hoffnung und unter diese Zusage stellt. Dann sind wir legitimiert. Und wenn wir das jetzt so voraussetzen, dann könnte es ja sein, dass Matthias Zeindler eigentlich sagen wollte, ja, aber heute brauchen wir eigentlich diese Art von Trennung nicht mehr. Wir müssen das viel mehr zusammennehmen.
Aber das ist ja, das wäre doch dann auch das Gefährliche, die Selbstverständlichkeit, mit der wir Kirche in diesem Sinne, die unter dieser Verheißung Gottes steht, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt und ihr werdet, was auch immer, ihr werdet größere Dinge tun als ich und so weiter, dass man das so selbstverständlich mit der eigenen Kirche identifiziert oder mit der institutionellen Form von Kirche, zu der man gehört. Der Reflex ist ja verständlich. Aber das ist ja auch das Gefährliche, weil ich glaube, das kann sogar sein, dass das gar kein Zeichen des Glaubens ist, sondern sogar ein Zeichen dafür, dass man sich seiner Abhängigkeit von Gott in letzter Instanz nicht wirklich bewusst ist und denkt, ja, das ist selbstverständlich, das, was wir hier machen, das ist Kirche, das hat das Label Kirche verdient und das steht, also ich habe vor kurzem in einer Runde, die ich jetzt nicht näher benennen will, habe ich über Kirche gesprochen und habe den Leuten die These vorgelegt, lass uns mal diskutieren darüber, so unter diesen Voraussetzungen oder mit diesen Maßnahmen oder was auch immer, so hat Kirche noch Zukunft. Und dann ist die Rückmeldung der Teilnehmenden gekommen, die konnten die Frage gar nicht bearbeiten. Die haben dann gesagt, ja, wir verstehen nicht, was das sagen soll, weil es ist doch selbstverständlich, dass die Kirche eine Zukunft hat. Und ich war mir dann nicht so ganz sicher, ob in welchem Sinne diese Selbstverständlichkeit jetzt gemeint war, ob es sich hier ob das aus dem Vertrauen gesprochen ist, Gott wird die Seinen nicht hängen lassen, oder ob das aus einer, wie ich finde, dann schon sehr gefährlichen Selbstverständlichkeit geboren ist, ja, das, was wir hier schon machen seit 500 Jahren, das wird jetzt die Postmoderne auch nicht in die Knie bringen oder so.
Also wir würden sagen, länger als 500 Jahre. Einfach seit 500 Jahren immer noch richtig. Aber das, was ja eigentlich eine sehr einfache Frage ist, ist die, bleiben Kirchen, also jetzt sichtbare, institutionell verfasste Kirchen, für immer bestehen, ja oder nein? Kann man sagen, ja, ganz klar, nein. Mhm. Also frag die Katarer, frag die Shakers, eine mega witzige Bewegung aus den USA. Da gibt's mehrere Kirchen, von denen man sagen muss, naja, die gibt's einfach nicht mehr. Hat sich erledigt, ist tot. Die Frage ist jetzt, inwiefern gilt für die reformierte, für die evangelisch reformierte Kirche, ich fasse es jetzt mal so konkret und eng, auf dem Gebiet Bern, Jura, Solothurn, diese Zusage an die Seinen, dass Christus bei ihnen bleiben wird bis ans Ende der Welt. Inwiefern gilt das für die evangelisch-reformierte Kirche der Schweiz etc.? Inwiefern gilt das für die Kirchgemeinde XY? Und das ist doch eigentlich die schwierige Frage. Und wenn wir uns dieser Frage stellen wollen, dann können wir ja nicht einfach sagen, naja, es gibt ganz tolle Verheißungen im Neuen Testament. Und solange wir an die irgendwie glauben und uns daran festhalten, wird es uns bestimmt irgendwie noch geben. Das wird nicht funktionieren.
Ja, man müsste eben da dann doch sagen, das gilt uns insofern, als wir Kirche sind im theologischen Sinne.
Und jetzt könnten wir ja mal schauen, was schlägt Matthias denn vor, woran man eigentlich merken kann, ob etwas Kirche ist oder nicht. Ja. Oder was eigentlich eine Kirche ausmacht. Da kommt er in seiner zweiten These drauf und sagt, naja, das ist eigentlich die Auferweckung von Jesus Christus. Das ist der Grund und das ist die Erneuerungskraft, wenn man das so zusammenfassen will, der Kirche.
Ja, Da geht mir das Herz auf. Genau, ich lese das jetzt mal. Zweite These, Jesu Auferweckung als Grund der erneuerten Kirche. Christlicher Glaube ist Glaube an Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Und darum die gewisse Hoffnung, dass Jesus Christus, der gekreuzigt wurde, die Zukunft gehört. Erneuerung der Kirche gibt es somit allein aus der Orientierung am auferweckten Gekreuzigten.
Ja.
Ja, das hat mir gefallen. Und zwar einfach, weil es so ein relativ kompromissloser Ruf ist, zurück zum USP von Kirche, zum Unique Selling Point, zum Alleinstellungsmerkmal der Kirche oder zur Quelle ihrer Kraft und ihrer Energie, ihrer Inspiration. Und das ist, also für mich ist das wichtig, weil es ein Statement ist gegen die bloße Verdoppelung von all dem, was in NPOs und Hilfswerken und Umweltschutzorganisationen und so weiter eh schon lange passiert, was die schon lange machen und meistens auch besser machen als die Kirchen. Und es ist ein Aufruf dagegen, das einfach zu verdoppeln. Aber ich verstehe es auch als einen Aufruf gegen einen Rückzug in eine solche fromme Beschaulichkeit und Subkultur, in der man irgendwie im Luftschutzbunker Gebetsgemeinschaften macht und auf die Wiederkunft des Herrn Jesus hofft, sondern es ist so eine Orientierung an Jesus als an dieser Hoffnung, dass das, was wir in den Schlagzeilen lesen und in der Tagesschau sehen und das, was uns begegnet in dieser Welt, dass auch das Leid und die Frustration und Kriege und so weiter, dass das nicht das letzte Wort hat und dass uns diese Zuwendung von Gott, diese Liebe Gottes, die uns begegnet in Jesus Christus, dass die uns auch irgendwie befähigt, dass die uns Beine macht, um etwas zu bewegen in dieser Welt, um tatsächlich dann auch in all diesen Bereichen, die ich genannt habe, auch Einfluss zu nehmen. Aber es ist nicht einfach die Verdoppelung dessen, was andere schon machen, sondern es kommt aus einer frischen Quelle. Und was ich jetzt, wenn ich das gerade ausziehen darf, was ich eben auch noch wichtig finde, das kommt zwar später in späteren Thesen auch noch zur Sprache, aber was ich auch noch wichtig finde, diese Orientierung auf den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus macht ja auch deutlich, wo die Kraft oder die Hoffnung herkommt, wenn wir an unseren eigenen Vorgaben scheitern. Also ich habe das Gefühl, wir sind ja in einer, finde ich, moralisch wahnsinnig aufgeladenen Gesellschaft, in der ganz klar ist, was man eigentlich tun sollte im Blick auf die Umwelt, im Blick auf Gesellschaft, im Blick auf alle möglichen Brennpunkte. Und man scheitert ja permanent und fast notgedrungen daran. Und ich habe das Gefühl, es herrscht eine gewisse Gnadenlosigkeit oder Unbarmherzigkeit im Umgang mit diesem Scheitern des Menschen an den eigenen Vorgaben. Und das finde das eigentlich sehr gesund, wenn man sich anschließt an eine oder verbindet mit einer Person, die auch nicht billige Vertröstung und Beruhigung, aber die auch irgendwo Vergebung für zerbrochene Existenzen und Heilung für die Lebensbereiche, in denen wir weit hinter unseren eigenen oder gesellschaftlichen Maßstäben zurückbleiben.
Siehst du, und genau das finde ich eben so schwierig mit diesem Jesus und dem Kreuz. Weil das letztendlich dann so wirkt, so wie wir haben irgendwo in der Geschichte einen Bezugspunkt und an den müssen wir uns jetzt einfach immer wieder zurückbesinnen und da ist quasi die Quelle, wo alles herkommt und da ist es gut und davon müssen wir uns orientieren und leiten lassen. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, wofür Kreuz und Auferstehung eigentlich stehen. Es geht ja gar nicht um diesen Jesus von Nazareth, der da gekreuzigt worden ist und dann wurde er auferweckt und war wieder unter den Leuten. Das ist doch eine Geschichte, also sorry, aber wie soll mir das Hoffnung geben, wie soll mich das orientieren? Das ist völlig belanglos. Da würde ich sofort fragen, was hat das eigentlich mit mir und meinem Leben zu tun? Und ich möchte nicht zu einer Gemeinschaft gehören, die sagt, ja, das ist so quasi unser Zentrum, darum dreht sich alles. Aber das, worum es doch geht in dieser Geschichte von Kreuz und Auferstehung, ist doch, dass dort etwas für gültig erklärt wird, wofür der mit seiner ganzen Person und als ganzer Mensch und darin dann auch als Gottes Sohn erkannt worden ist, nämlich für diese verrückte Idee vom Reich Gottes.
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, ja, sofort Kreuz und Auferstehung, aber nicht als etwas, das irgendwie zurückliegt, an das wir uns erinnern und ein jährliches Fest dafür machen, sondern als das, was aufgrund von Kreuz und Auferstehung ständig vorausliegt und auf uns zukommt und schon da ist und angebrochen ist und uns einlädt mitzumachen. Also quasi eine Welt, in der Recht zu Gerechtigkeit werden kann, wo Tod zu Gemeinschaft werden kann, wo aus Geschrei Freude wird, wo die Tränen abgewischt werden, wo Wirklichkeit zu Wahrheit wird und wo vielleicht dann unsere Weisheit tatsächlich zur Torheit wird. Also sowas, oder? Aber das andere Bild, was du jetzt gebracht hast, das hat immer diese Gefahr zum Reaktionären. Man kann dann sofort sagen, ja, also es muss schon um Jesus Christus gehen, weil nur Umweltschutz, was soll das? Das machen doch die NPOs alle viel besser. Ja, es ist mir völlig egal, ob die NPOs das besser machen. Ich als Christ kann doch sagen, das ist mein Hoffnungsgrund, dass ich glaube, dass indem ich mich für Geschlechtergerechtigkeit, für Umweltschutz, you name it, das ist völlig egal was, engagiere, glaube ich, dass ich schon an diesem Reich Gottes, das auf mich zukommt, das da ist, teilnehme.
Ja, aber ich hab das so viel anders gar nicht gemeint. Also ich denke, den Rückgang auf Kreuz und Auferstehung auch nicht irgendwie nostalgisch oder so, man muss die ganze Zeit diese Zeitreise antreten und 2000 Jahre zurückspulen, um sich irgendwie neuen Mut zu holen oder so, sondern ich verstehe ja die Auferstehung als wirklich so als Anbruch einer neuen Wirklichkeit, als etwas, was gilt und was den Christinnen und Christen über zwei Jahrtausende hinweg gilt und was nie gilt, ist noch zu schwach gesagt, etwas, was ja eine Geschichte, die fortgesetzt wird und eine Geschichte, in die man eintreten kann und die auch neue Verkörperungen oder Fleischwerdungen des Auferstehungsgedankens kennt. Ich meine, das sind doch Geschichten von Menschen, die zum Beispiel jemand, der den Mut findet, sich mit seinen Eltern oder mit sonst jemandem zu versöhnen in einer ganz, ganz schwierigen Geschichte und durchdringt zu einer wiederhergestellten Beziehung oder jemand, der den Mut findet, großzügig zu sein und sich das sogar etwas kosten zu lassen, anderen zu helfen, jemand, der, also ich habe um mich herum ganz viele Menschen, die für mich so Beispiele sind oder auch Inspirationsquellen für das, was ich für diese Wirklichkeit, die in der Auferstehung aufbricht. Also und das hat für mich dann wieder sehr viel zu tun mit Nächstenliebe, mit Barmherzigkeit, mit Gerechtigkeit und so weiter.
Aber auch das mit ist Klimaschutz,
ja, oder? Ja, natürlich, ja. Also, das, Ja, das wäre ja das ultimative Missverständnis, wenn man denken würde, ja, der Herr Jesus ist für meine Sünden gestorben und deshalb entsorge ich meinen Müll im Wald und versenke meine Rostlaube im See. Also das kann es ja nicht sein. Das ist doch eine Inspirationsquelle, die mich auch zu anderem Handeln anregt und ermutigt. Und gleichzeitig wollte ich einfach deutlich machen, es ist auch eine Antwort auf das Scheitern an den Ansprüchen und an meinen eigenen Vorsätzen.
Also so fände ich super, oder? Wenn wir sagen könnten, naja, also Kreuz und Auferstehung und die darin, ja, in, wie soll ich jetzt das sagen? Die darin glaubwürdig werdende Idee des Reichs Gottes hat für uns selbst auch insofern etwas Entlastendes, also dass wir sagen können, du, auch wenn ich morgen unter das Traum komme, der wird schon schaffen, oder? Mhm. Der dieses Reich kommt. Aber auf der anderen Seite ist es auch etwas, was uns sehr herausfordert. Und ich glaube, wir sind da gar nicht weit weg von Matthias, weil er zum Beispiel in der dritten These, als er sagt, naja, wir als Kirche erneuern uns im Hören auf die biblische Botschaft, dort ganz explizit von einem Erneuertwerden durch die Verheißung des Reiches Gottes spricht.
Ja.
Und ich glaube, das ist ja das Spannende, wenn wir so drüber nachdenken. Ich habe immer noch diese Frage von Matthias im Ohr: Was tut Gott? Was tut der Mensch? Was tut die Kirche? Also diese drei Fragen, die man klären müsste, dann könnte man ja da mindestens mal drüber nachdenken. Na ja, was bedeutet das jetzt eigentlich, erneuert werden durch die Verheißung des Reiches Gottes, das der Kirche gilt? Also was macht dabei der Mensch?
Ja, soll ich die ganze These mal noch
lesen? Kannst du gerne vorlesen.
Also da steht: Erneuerung der Kirche geschieht stets im Sinne des Semper Reformanda Secundum Evangelium, als erneuert werden durch die Verheißung des Reiches Gottes. Konkret beginnt Erneuerung der Kirche immer mit neuem Hören auf die biblische Botschaft.
Jo.
Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, du warst am
Reden. Alles gut, wenn das aussieht. Aber die Frage bleibt ja, was ist jetzt quasi im Pflichtenheft der Kirche drin? Mhm. Also ist sie einfach etwas, mit der etwas passiert?
Das wäre dann wieder das Eingangszitat, manchmal nichts zu tun. Also für mich ist das eine steile These, die mich extrem herausfordert, aber so wie ich das lese, erneuertes Hören auf die biblische Botschaft, das trifft jetzt ein Anliegen, das ich seit 10 oder 15 Jahren mit mir herumtrage, nämlich die Frage, wie lässt sich das Gute an der guten Botschaft, das, was wir als Christinnen und Christen eigentlich zu sagen haben, wie lässt sich das so artikulieren, dass Menschen auch verstehen, dass es eine gute Nachricht ist? Und wie lassen sich neue Metaphern finden, neue Narrative finden, neue Geschichten finden, in denen dieses Evangelium zum Ausdruck kommt. Und das ist für mich eine offene Frage. Und wir haben uns schon oft darüber unterhalten. Ich habe meine Überzeugung immer wieder geäußert, dass ich glaube, wir haben nicht nur als Kirchen ein Kommunikationsproblem, was die biblische Botschaft betrifft, im Sinne von, wir haben das eigentlich alles schon intus und jetzt müssen wir es noch verklickern, sondern wir haben ein fundamentaleres Problem, dass wir diese Botschaft wie neu entdecken müssen, dass wir jenseits der Floskeln und der eingetretenen Pfade, wo man von Gnade und whatever spricht, und wenn man zwei Rückfragen stellt, merkt man, so genau weiß eigentlich keiner, was man sich darunter vorstellen soll und was das mit dem ganz normalen Leben zu tun hat, dass wir jenseits dieser Schlagworte neue Geschichten finden müssen. Und zwar als Zeitgenossinnen, als Zeitgenossen, als Teilhaber der Kultur, der Popkultur, was mir ja besonders wichtig ist. Ich würde behaupten, ich habe in Netflix-Serien irgendwo treffendere Veranschaulichungen des Evangeliums gefunden als in den meisten Gottesdiensten, die ich besucht habe, und selbstkritisch auch in den meisten Predigten, die ich selber gehalten habe. Im
ICF, das muss man auch sagen. Aber sogar wenn wir das berücksichtigen, bleibt es ja irgendwie als große Herausforderungen bestehen. Was meinen wir eigentlich mit diesem Hören auf die biblische Botschaft?
Ja, eben, aber ich verstehe das, ich verstehe es als Herausforderung, diese Botschaft neu zu entdecken und weniger als passiv. Was heißt das denn hören?
Aber dann lass uns jetzt mal sich ja nicht von entdecken, selber, oder? Aber dann lass uns jetzt mal auf dieses Entdecken eingehen. Ich meine, so ganz klassisch entsteht ja sofort das Bild, wir haben irgendwo eine Kanzel mit einem Pfarrer in einem Talar und der erzählt uns jetzt nochmal die biblische Botschaft, so dass wir es verstehen. Und dann kommt es an und wir sind alle erneuert.
Also die da in dem Gottesdienst waren?
Ja, die sind dann alle erneuert.
Hätte ich eine super Retourkutsche zu deinem ICF-Spruch, aber ich lasse es jetzt bleiben.
Aber das kann ja nicht das sein, was damit gemeint ist. Es kann ja nicht damit gemeint sein, dass wir sagen, das, was die Kirche erneuert, ist das, was in diesen 15 Minuten Predigt am Sonntagmorgen passiert.
Ja.
Also sonst bin ich echt hoffnungslos. Und zwar nicht, weil diese Predigten nicht gut sind. Diese Predigten sind wahrscheinlich so gut wie noch nie. Die sind so lebensnah wie noch nie. Die sind so sorgfältig vorbereitet wie noch nie. Aber ich würde sagen, es ist nicht das, was die Dynamik in Gang setzt. Mhm. Wirklich nicht. Wenn wir jetzt aber die ganze These nehmen, dann geht's ja da zentral um diese Verheißung des Reiches Gottes. Und da wäre halt wirklich meine Frage, meinen wir jetzt, dass es nur darum geht, die Bibel nochmal neu zu hören und dann verstehen wir, was das Reich Gottes ist? Oder ist diese biblische Botschaft vielleicht für uns heute gar nicht mehr so sehr in dieser Bibel allein drin, sondern überall und wir müssten sie wahrnehmen und sehen? Ich frage das so provokativ, weil ich meine, die wichtige Grundthesen reformierter Theologie, und wir sprechen ja hier über reformierte Kirchen, sind ja irgendwo auch aus der Not heraus entstanden, diese Lücke zu füllen, die entstanden ist, als man sich von einer römisch-katholischen Autorität freimachen wollte.
Ja.
Und wenn man sagt, sola scriptura, also nur die Schrift, dann ist das ja irgendwo auch eine Antwort darauf, dass man jetzt keinen Papst mehr hat, der sagen kann, wie es ist und wie es nicht ist. Wenn wir bei der Kirche von einer unsichtbaren und einer sichtbaren Kirche sprechen, dann ist das ja irgendwo auch eine Reaktion darauf, dass wir eine ganze Ämterstruktur, eine ganze Legitimationsgeschichte von Kirche verloren haben, als wir uns von der römisch-katholischen Kirche freigemacht haben.
Ja, und an die Stelle sollte quasi gut reformatorisch dann eben das Evangelium oder die biblische Botschaft treten. Aber das klärt ja die Frage jetzt noch nicht. Eben, die liest sich ja nicht selber vor, die Bibel. Also das.
Naja, aber ein Stück weit ist das ja schon die reformatorische Überzeugung gewesen. Also das darf man nicht so unterschätzen. Also die Idee war ja wirklich, dass diese Schrift so klar und so umfassend ist, dass die eigentlich sich selbst erklärt. Und da ist alles drin, was wir wissen müssen. Wäre nicht vielleicht ein Teil der Erneuerung auch da drin, dass man mal sagen müsste, komm, lass uns mal drüber nachdenken, jetzt 500 Jahre später, müssen wir dieses Verständnis von Schrift wirklich noch aufrechterhalten? Und tun wir das überhaupt noch?
Ja, also natürlich diese Idee der Klarheit der Schrift, die hat sich dann ja doch in vielerlei Hinsicht irgendwie von selber erledigt in den ganzen auch konfessionellen Streitereien und innerkonfessionellen Streitigkeiten, wo man gemerkt hat, ja, so klar kann es nicht sein, es sei denn, man nimmt die Klarheit immer für die eigene Bibellektüre in Anspruch und alle anderen, die haben es halt einfach falsch verstanden, weil sie den Heiligen Geist nicht haben oder weil sie, keine Ahnung, man muss ja da nüchtern sagen, so klar ist es offenbar nicht. Und diese Hoffnung, dass die Autorität des Wortes Gottes oder die Autorität der biblischen Überlieferungen dann einfach für sich selber spricht, hat sich ja dann schon auch im Zuge der Aufklärung dann so weit ausdifferenziert, dass man gemerkt hat, ja, und bis in die heutige Zeit, ja, da mischen sich aber auch ganz viele Eigeninteressen in diese Bibellektüre hinein und das ist dann doch sehr, sehr ergebnisoffen, was da dabei herauskommt. Und das stellt natürlich ein bisschen jetzt in Frage, inwiefern kann denn jetzt diese Erneuerung der Kirche aus der erneuten
Lektüre des Evangeliums erwachsen.
Also da würde ich schon gerne so zwei Gegenthesen mal platzieren. These 1 zu dieser Frage nach der Kirche, die sichtbar ist, nach der Kirche, die unsichtbar ist, würde ich sagen, ja, war damals eine coole Lösung. Die Reformierten haben dann quasi den Kirchenbegriff total spiritualisiert, oder? In dieser unsichtbaren Kirche, und so konnte es auch im Glaubensbekenntnis drin bleiben. Zweites helvetisches Bekenntnis arbeitet sich seitenlang daran ab, warum das immer noch richtig ist, dass es im Glaubensbekenntnis steht. Aber man hat dafür einen hohen Preis bezahlt, nämlich man hat alles, was Struktur ist, was Form ist dieser Kirche, hat man eigentlich einfach von der Obrigkeit her übernommen. Also Luther mit den Notbischöfen, die er eingesetzt hat, Zwingli mit dem Stadtrat, also Calvin hat quasi selbst eine kleine Regierung gebaut. Aber das waren ja letztendlich alles auch Anzeigen, wir sind gar nicht so sehr an dieser Form interessiert. Uns geht es einfach um den Inhalt und wir nehmen jetzt einfach die Form, die in der Welt schon zur Verfügung steht. Mhm. Jetzt haben wir dort ein Riesenproblem. Wir haben nämlich die Säkularisierung. Und plötzlich, unter säkularen Bedingungen, ist es einfach nicht mehr so plausibel, dass man sagen muss, ja, warum braucht jetzt jede dieser kleinen Kirchen eine Synode, die da quasi wie ein Parlament auftritt und dann haben die noch einen eigenen Bundesrat etc. Also diese ganze Staatsförmigkeit wird unter den Bedingungen der Säkularisierung irgendwo schwerfällig und auch ein Stück weit lächerlich, wenn man ehrlich ist. Und man kann das auch nicht mehr kommunizieren. Man versteht das nicht mehr, warum man das tut. Und der andere Punkt, das ist dieses mit dem Sola Scriptura, mit diesem Hören auf das Wort Gottes. Das war eine tolle Idee, um zu sagen, naja, wir brauchen kein Lehramt, wir brauchen keinen letzten Schiedsrichter, der von Amts wegen entscheiden kann, wie es ist und wie es nicht ist. Aber ich meine, da haben wir das ganze Historismusproblem, das du vorhin angesprochen hast mit der Aufklärung. Also wie kommen solche biblischen Aussagen überhaupt dazu, dass sie Geltung beanspruchen können, unter der Voraussetzung, dass wir alle wissen, dass das kontingenten Stand ist, dass das Menschenworte sind, die darin festgehalten worden sind und dass es andere Menschenworte nicht geschafft haben, darin festgehalten zu werden etc.?
Ja, und die Frage der Machtförmigkeit stellt sich natürlich unter reformierten Voraussetzungen ja auch. Es ist ja nicht so, dass dann jeder quasi in der Lektüre seiner Bibel die Wahrheit selber entdecken konnte. Man muss nur die Täufer fragen, wie es ihnen ergangen ist mit ihrer Bibellektüre. Da haben dann Einzelne doch auch die Deutungshoheit für sich in Anspruch genommen. Aber ich würde diesen Gedanken eben doch nicht verabschieden, dass es Ich stelle mir das halt weniger so bibelkreismäßig vor, weißt du, dass man jetzt da zusammen sitzt und dann irgendwie die Verse seziert und so und dann plötzlich zu absolut umstürzenden Ergebnissen kommt, die die Kirche von innen heraus erneuern, sondern mehr im Sinne einer verantwortlichen Zeitgenossenschaft, dass man sich neu auf die Suche macht. Ich würde mir das einfach wünschen, als jemand, der irgendwie fast 20 Jahre jeden Sonntag gepredigt hat, ich würde mir das wünschen, so einen neuen Entdeckergeist, weißt du, so, wenn Menschen, nicht nur Predigerinnen und Prediger, aber wenn Menschen, die sich zur Kirche zählen, die sich als Christinnen und Christen verstehen, so einen neuen Entdeckergeist entwickeln, wir wollen entdecken, was das Evangelium für unsere Zeit ist, was die gute Nachricht für unsere Zeit ist. Und wir erzählen uns neue Geschichten. Von mir aus in dieser Lagerfeuer-Metapher, wir sitzen ums Lagerfeuer und wir erzählen uns Geschichten und wir schauen Filme und wir gehen ins Theater und wir sprechen mit unseren Nachbarn und wir schauen im Fernsehen Debatten an und weiß ich was. Und wir holen wir rechnen damit, eigentlich überall auf Schlüssel zu stoßen, die uns zeigen, was die gute Botschaft Gottes an die Menschen ist. Und zwar in frischen...
Also nicht nur in der Bibel.
Nein, nicht nur in der Bibel. Die ganze Welt ist quasi der Entdeckungszusammenhang für diese Botschaft. Aber wir stoßen überall auf Schlüssel, die uns helfen zu artikulieren und auch selber neu zu spüren und zu entdecken, was eigentlich das Christentum ausmacht, was es heißt, von der Liebe Gottes zu sprechen, was es heißt, von Versöhnung und Gerechtigkeit zu sprechen.
Finde ich das wirklich toll? und ansprechen. Irgendwo,
ja. Also, ich spüre das
so,
aber.
So mit dieser Lagerfeuer-Romantik auch. Und auf der anderen Seite klingt es dann doch so ein bisschen nach Such- und Weggemeinschaft. Aber wenn ich gar kein Orientierungsproblem habe, warum soll ich mich eigentlich anschließen? Warum soll ich da dazugehören? Und da wäre mir halt schon wichtig, dass wir uns nochmal fragen, ja, aber haben wir als sichtbare Kirche, und um die geht es mir, haben wir da nicht einen Job, eine Beauftragung, und gibt es da nicht noch andere Verheißungen als die, dass der Auferstandene bei uns bleibt, nämlich zum Beispiel, dass wir größere Dinge tun werden, als der Herr getan hat, im Glauben an ihn und in Bezug auf seinen Namen, dass wir viel, viel eher eigentlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Reich Gottes, die auch einen Job haben dabei. Weil ja, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt, das steht da schon, aber vorher kommt ein Riesenauftrag, was man alles zu tun hat. Und ich glaube, man kann jetzt Matthias' Thesen auf zwei Arten lesen. Man kann quasi sagen, hey komm, setzen wir uns ans Lagerfeuer und merken, es ist gar nicht so kalt, wenn wir zusammenbleiben, und es ist gar nicht so traurig. Und sowieso schaut der liebe Gott zu uns. Und das kann nie vergehen. Weißt du, so ein bisschen wie das, was du von der Tagung erzählt hast. Es ist gar nicht denkbar, dass diese Kirche plötzlich vergeht. Oder man könnte sie als mega Herausforderung verstehen, indem er quasi sagt, naja, seid ihr denn eine fröhliche Kirche mit Perspektive, die auf eine Zukunft hinlebt und sich für diese Zukunft auf den Weg gemacht hat und einsetzt? Weil dann habt ihr gute Gründe anzunehmen, dass man im Nachhinein mal sagen wird, ja, ich glaube, das war Kirche.
Also das gefällt mir ja, so dieses, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so du hast ja diese Idee geprägt, Kirche als eine Wette, der wir uns anschließen, im Blick oder in der Hoffnung, im Rückblick Kirche gewesen zu sein. Das gefällt mir ja wahnsinnig gut. Und ich finde, da ist auch so diese selbstgewisse Identifizierung von dem, was ich mache oder was wir tun als Gemeinschaft und Kirche, die ist da gebrochen ein Stück weit. Man sagt, wir hoffen, dass wir Kirche gewesen sind. Ich lasse mir nur die Lagerfeuer-Metaphorik nicht so schnell schlecht reden. Du hast das jetzt so romantisiert und so. Wir haben uns das ja sogar ins Mission Statement von RefLab reingeschrieben, dass wir uns als Lagerfeuer verstehen, und haben das verbunden mit dieser Metapher oder diesem Begriff der Nomaden, der spirituellen Nomaden und Entdeckerinnen und so. Und in diesem Zusammenhang gefällt mir das eigentlich sehr gut, weil es ja nicht nur einfach beschauliche Lagerfeuer Romantik sind, ist so quasi, wir stecken uns noch den Schweizer Servela aufs Hölzchen und sitzen da ums Feuer, sondern man ist als quasi Nomaden unterwegs, und man ist in einer Weggemeinschaft, und mir gefällt diese Kombination aus Nähe, aus Gemeinschaft, aus auch Diskussion ums Lagerfeuer, man teilt Geschichten mit, aber dann ist es auch eine Weggemeinschaft, man zieht weiter, es gibt offene Ränder, es muss nicht jeder gleich nahe am Lagerfeuer dran sein, aber man ist quasi gemeinsam unterwegs und teilt diese Geschichten und erneuert sie auch, weißt du das?
Nur noch eine Frage dazu. Wohin ist man unterwegs?
Ja, eben im Sinne dieses Reich Gottes Gedankens, in einem unterwegs in eine Wirklichkeit, in der die Gegenwart Gottes durchdringt mitten in unserer Welt.
Also Klimagerechtigkeit, Feminismus.
Ja, natürlich. Ja. Was hängst du mir das immer an hier?
Nein, ich frage nur. Also, aber dann wären wir uns ja einig. Dann könnten wir sagen, gut, Kirche verstehen wir jetzt nach der Auseinandersetzung mit diesen Thesen von Matthias als etwas, das es tatsächlich gibt, das man nicht ganz scharf umreißen kann, wer da jetzt alles dazugehört und wer nicht. Aber das Wichtigste an dieser Gemeinschaft ist, die haben eine Mission. Die sind nämlich unterwegs, um an diesem Reich Gottes zusammen mitzuarbeiten. Jede so, wie sie kann, jeder so, wie er kann.
Ja.
Und die machen das so in der Hoffnung darauf, dass das kommt, dass das sich durchsetzen wird. Sie wissen aber auch, dass es nicht ganz von ihnen als Einzelne abhängt. Und deswegen sind sie ziemlich entspannt, sind ermutigt, dass es gelingt. Und dass das Gelingen auch nicht von der Kirche abhängt, sondern von dem, was Gott tun wird mit der Kirche in der Welt. Sie haben eine Perspektive, das wäre das Reich Gottes. Und ganz am Schluss könnte man mit Matthias zusammen, und so geht ja seine letzte These, dann hoffen, dass die auch fröhlich sind.
Ja, im besten Falle, genau. Es gibt ja auch lustige Geschichten am Lagerfeuer und vor allem hoffnungsvolle Aussichten. Also jetzt hast du die restlichen Thesen auch noch eingepackt, weil wir nämlich im Blick auf die Zeit keine Chance haben, die alle noch durchzudiskutieren. Ich hätte jetzt vorgeschlagen zum Schluss, wenn du dich mit das der Lager...
Zwei Minuten, Manu, zwei Minuten.
Ja, genau. Wenn du dich mit der Lagerfeuer-Metapher nicht anfreunden kannst, hast du eine gute Alternative? Ein anderes Bild für Kirche.
Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob das ein starkes Bild ist, was ich jetzt hätte. Ich habe mir eigentlich so eher vorgestellt, dass das ein Haufen an Netzwerken ist und es wird auch solche Kirchen und Organisationen geben, wie wir sie als Kirchgemeinden, als Bezirke, im Moment auch als Kantonalkirchen oder auf der nationalen Ebene haben. Aber dass das für mein Bild wichtig wäre, ist, dass diese Menschen das alles so brauchen, wie wir sonst Dienstleistungsverwaltungen etc. brauchen. Also nicht, dass man sagt, hey, uns geht's drum, wir müssen unbedingt diese Kirche aufrechterhalten, sondern diese Kirche kann so klein oder so groß sein, wie sie will, solange sie dazu dient, dass man das, was man gemeinsam als Mission teilt, in die Welt zu bringen. Und da kann es Partner geben, die heißen nicht Kirche und Partnerinnen, die heißen explizit Kirche. Das ist dann wurscht. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns.
Ja, schön. Also ich habe etwas sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel Konkreteres und Kleinteiligeres als Bild, als Alternative zum Lagerfeuer, auch wenn ich sage, mir gefällt das Bild immer noch gut. Aber ich habe gedacht, ja, Kirche könnte man mit einem Starbucks vergleichen. Ich bin ja seit 20 Jahren stolzer Gold-Member bei Starbucks. mit Membercard und gratis Sirup-Toppings.
So finanzieren wir übrigens den Podcast.
Ja, genau. Sirup-Toppings, die ich noch nie in Anspruch genommen habe, weil ich finde, in Kaffee gehört kein Sirup. Aber ja, bei Starbucks, da alle möglichen Leute sind willkommen. Die Leute können sich reinsetzen und können, viele davon, die kommen jeden Tag und manche verbringen ihren ganzen Tag dort. Man kennt die Namen der Leute, man kommt rein und man wird erkannt und es gibt auch immer so eine ganze Reihe von Weirdos, die da reinsitzen und die auch ihren Platz haben, weil wir eigentlich wissen, wir alle haben eins an der Waffel, weil wir 8 Franken für einen Kaffee bezahlen. Das wäre mein Bild.
Okay. Falls jemand von der Kirchenleitung hier ist, das wäre ein starkes Votum für die Kirchensteuer gewesen. So, also dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank für all jene, die dran geblieben sind bis zum Schluss. Ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben. Manu beantwortet alles, was ihr ihm auf Instagram schreibt und leitet mir dann auch eure Nachrichten weiter. Habt eine gute Zeit. Wir hören uns noch ein letztes Mal in einer Woche. Bis denn. Tschüss.
Tschüss. RefLab.